Es ist Samstag, der 24. Januar.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Die deutschen Grünen im Europaparlament wollten auch endlich mal wichtig sein. Das kann man verstehen. Leider haben sie dafür den denkbar falschen Weg gewählt. Das Freihandelsabkommen mit Lateinamerika genau in jenem Moment in Frage zu stellen, in dem Europa Donald Trump eigentlich zeigen will, dass man auch anders kann, ist die dämlichste Aktion seit Armin Laschets Grinsen im Flutgebiet. Dass die Grünen dabei auch noch gemeinsame Sache mit den Rechtsextremisten machten, wirft ernsthaft die Frage auf, ob sie noch alle Tassen im Schrank haben. Wenn die Union bislang nicht wusste, wie genau man die Brandmauer einreißt, können sie jetzt von den Grünen lernen. Hinter uns liegt auch eine ganze Woche ohne nennenswerten Streit zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten. Ich glaube, es war die erste, seit sie gemeinsam Deutschland regieren. Und schon bald wird Donald Trump behaupten, dies sei der 9. Krieg, den er persönlich beendet habe. In gewisser Weise stimmt das sogar, denn mit seinen Grönland-Festspielen hat Trump eine Woche lang die ganze Welt kirre gemacht. Es hat schon etwas Bizarres, wenn sich gestandene Staats- und Regierungschefs rund um die Uhr mit den Spielchen eines gefühlt Sechsjährigen beschäftigen müssen. Aber genau das nennt man heutzutage Weltpolitik. Diese Woche schien es, als mache Trump ernst in Sachen Grönland-Annexion. Nachdem Deutschland und andere NATO-Staaten ein paar einsame Soldaten auf eine sogenannte Erkundungsmission nach Grönland geschickt hatten, kündigte Trump massive Zölle gegen sie an. Beim Showdown in Davos drohte er dann im Stile eines Mafia-Paten, man könne ihm Grönland geben und er würde sich dankbar zeigen. Oder man sage nein, dann werde er sich daran erinnern. Schließlich kam doch alles anders. Ein vermeintlicher Deal, keine Zölle, keine Gewalt. Trump bekommt Grönland, was er auch ohne die ganze Kasperei hätte haben können. Vermutlich alle Aufregung umsonst. Was lässt sich aus der Grönland-Posse für die Zukunft lernen? Wie begegnet man Donald Trump am sinnvollsten? Nett und unterwürfig oder mit aller Härte? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Annette Meiritz. Lange war sie US-Korrespondentin des Handelsblatts in Washington. Jetzt kommt sie gerade frisch aus dem Flieger von Davos. Sie meint, auf dem Weltwirtschaftsforum ist der westliche Widerstand gegen Trumps Politik erwacht. Angeführt vom kanadischen Premier Mark Carney, über den reden wir auch. Pauline Jeckels, die Meinungsredakteurin der Taz, hat sich in der Bundespressekonferenz und auf Social Media einen Namen gemacht, indem sie die Regierungssprecherinnen und Sprecher immer wieder aufs Glatteis führt. Sie sagt, eine Supermacht Europa als Alternative zum NATO-Bündnis mag realistisch sein, wünschenswert sei sie deshalb aber noch lange nicht. Und meine Kollegin Marina Kombaki, stellvertretende Leiterin des Spiegel Hauptstadtbüros. Sie kennt sich bestens aus mit der deutschen Innen- und Außenpolitik. Das Vermächtnis von Kanzler Friedrich Merz werde sich letztlich daran entscheiden, ob es ihm gelingt, Europas Sicherheit zu verteidigen, schreibt sie. Herzlich willkommen euch drei. Schön, dass ihr da seid.
Schön, hier zu sein.
Ja, danke.
Wir steigen direkt mal ein mit Donald Trumps Auftritt in Davos. Mit seinen Grönland-Annexionsplänen und den Zöllen gegen NATO-Verbündete hatte er die ganze Konferenz in Aufruhr versetzt. Dementsprechend gespannt waren alle auf seine Rede. Über 2 Stunden standen Journalistinnen und Journalisten teilweise für sie an. Annette nickt. Sie hat das dann doch lieber aus dem Nebenraum beobachtet und hat diesen Wahnsinn nicht mitgemacht. Hören konnte man ihn gut. Und zu hören bekamen dann alle solche Aussagen wie diese hier über seine Ambitionen, Grönland zu kaufen.
We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be frankly unstoppable. But I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. They have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember.
Also, eine lange Ausführung, in der er sagt, also eigentlich müsste man da militärische Stärke anwenden, könnte er auch, wäre auch ein leichtes Spiel für sie, aber er habe sich entschieden, es doch nicht zu machen und dann mokiert er sich über die Leute, sagt, ha, jetzt seid ihr aber erleichtert, oder? Annette, erstmal keine Gewalt, also sagte er dort, dafür diese subtile Drohung, ich werde mir merken, wenn ihr uns Grönland nicht so gibt. Wie hat man das dort in Davos aufgenommen? War es tatsächlich ein Aufatmen?
Ja, es war ein Aufatmen, ganz klar. Ich persönlich, das kann ich gleich auch nochmal erklären, halte das für ein bisschen verfrüht. Aber man hat richtig in Davos gemerkt, also ich bin seit Sonntag da gewesen, die ganze Woche, das ist wie so ein Climax hin zu dem Mittwoch. Alle warten auf Donald Trump, was wird er sagen? Und er hat natürlich, wie er es seit fast 10 Jahren auf der politischen Bildfläche macht, alle warten immer darauf, was er sagt. Und man hat es richtig gespürt im Saal davor, in den Gesprächen davor und danach. Alle haben darauf gewartet, wie hart wird er zuschlagen. Und natürlich können wir jetzt sagen, er hat von militärischer Gewalt abgesehen. Mhm. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns doch trotzdem vor Augen führen, was er in dieser Rede noch gesagt hat. Er hat die internationale Weltordnung komplett aufgekündigt. Er hat gesagt, ach naja, wenn ich nach dem Zweiten Weltkrieg Präsident gewesen wäre, dann hättet ihr Grönland und Dänemark überhaupt nicht zurückbekommen. Und da, also er hat im Prinzip gesagt, die internationale Weltordnung
gehört alles uns.
Das hat er einfach mal ins Klo gespült, um es mal so zu sagen. Und er hat immer wieder diese Weltkriegsreferenzen gemacht und auch den Satz, den ihr eben zitiert habt, dieses, wir werden uns ein Nein merken. Mhm. Ich plädiere dafür, dass man sich genau diese Sätze jetzt gerade nochmal abspeichert, denn diese Verhandlungen um Grönland sind ja absolut noch nicht gelaufen. Also wir haben weder was irgendwas Unterzeichnetes noch was anderes.
Absolut. Jetzt seid ihr alle erleichtert, oder? Rief er da in den Saal. Nach dem Motto spricht Trump hier darüber, dass er Territorium eines NATO-Verbündeten doch nicht angreifen will. Marina, hast du das Gefühl, Trump spielt in Bezug auf Grönland einfach mit den Europäern und spielt auch mit deren Sorgen und dass wirklich alle quasi von ihm abhängig sind?
Trump setzt auf den unmittelbaren Effekt. Er setzt darauf, er hofft darauf, dass seine Worte, dass seine Taten direkte Wirkung entfalten. Bei den Europäern und wem auch immer. Und ich fand, diese Rede war in dieser Hinsicht wirklich sehr, sehr viel aussagend. Denn du hast es eben erwähnt, Markus, als er da stand und davon, während er sprach, reflektiert hat, welche Schlagzeilen diese Rede machen würde. Ja, als er sagte, es wird keine Gewalt geben. Das wird das Statement sein, was ihr alle hier Journalisten aufschreiben werdet, nicht wahr?
Also war haben sie dann auch.
Natürlich haben sie das.
Und wir spielen es hier ein, klar.
Es war faszinierend zu sehen, wie er tatsächlich seine mediale Präsenz gleich mitdenkt. Denn das ist das, worauf es ihm ankommt. Ja, die Schlagzeile auf der einen Seite und die Kursentwicklungen, die Aktienmärkte, die Börsen auf der anderen Seite. Wir reden bestimmt drüber, das dürfte auch einen Effekt gehabt haben. Das ist es. Trump ist keiner, der in langen Linien, in Strategien denkt. Er will die Instant-Wirkung haben. Und die hat er auf diesem Podium beim Drama von Davos allemal bekommen.
Diese Rede an sich war ja eine wirre Aneinanderreihung von unterschiedlichsten Themen und Aussagen. Eine davon war konkret, die wir eben eingespielt haben, aber ansonsten ging es da wirklich also von Grönland über, dass die Medien furchtbar sind, dass die Löhne in den USA wieder klettern, dass ihm die Wahl gestohlen wurde, dass sein Flugzeugträger 1000-mal stärker ist als die anderen Flugzeugträger, dass Joe Biden ein schrecklicher Präsident war, dass der Dow Jones noch doppelt so hoch sein wird. Und so könnte ich es jetzt weitermachen.
Windräder, Loser, sagt er, Windräder.
Windräder sind Loser, dann grüßt er zwischendurch den Markt, dann redet er über Minnesota, dann sagt er, also er wird die nötige Infrastruktur für den Bitcoin schaffen. Langer Rede, kurzer Sinn, Pauline, hast du den Eindruck, dass hier wirklich hinter dem, was er auch in Bezug auf Grönland, auch in Bezug auf die neue Weltordnung sagt, dass dahinter ein Plan steht oder dass das erratisches Zeug ist, was morgen auch schon wieder anders aussehen könnte?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Am Ende können wir Donald Trump nicht in den Kopf schauen. Wir können seine Art und Weise zu reden beobachten und uns immer wieder neu darüber aufregen, den Kopf schütteln. Und ich glaube, so langsam müsste man sich einfach mal daran gewöhnen, dass er so ist, dass er so redet an seine Trumpschen Hyperbeln und ja, seine Lügen, muss man am Ende sagen. Also er verbreitet am laufenden Band Desinformation. Ich wollte aber noch zu der vorherigen Diskussion was sagen. Ich war ein bisschen verwundert auch darüber, dass es so ein Aufatmen gab nach dieser Aussage, wir werden keine Gewalt anwenden. Der viel wichtigere Teil dieser Aussage von ihm war eigentlich, I don't have to use force. Ich muss keine Gewalt anwenden. Was meint er damit? Er ist an so vielen Ebenen am längeren Hebel gegenüber der EU, dass er gar keine Gewalt anwenden muss, um durchzusetzen, was er möchte. Also er kriegt es auch ohne Gewalt hin. Ich glaube, das ist die entscheidende Aussage hier. Mhm. Das heißt, er kann die EU, wie wir das jetzt auch gesehen haben, so viel unter Druck setzen, dass sie ihm schon geben werden, was er will. Und am Ende, wir kennen nicht die Details des Deals, die ja auch einfach noch nicht da sind. Der Deal ist noch nicht ausgehandelt. Aber am Ende wird es wohl so aussehen, dass die EU sehr viele Zugeständnisse machen wird ihm gegenüber. Aber das ist das Kernproblem.
Er ist ja nicht als Sieger, als Gewinner aus Davos hervorgegangen. Also der vermeintliche Dealmaker Trump und sein Art of the Deal. Also in dieser Woche hat sich dieser Anspruch nicht eingelöst.
Wir wissen es ja noch nicht ganz genau. Ihr spielt schon an auf den Rahmen für ein künftiges Abkommen in Bezug auf Grönland. Da sind jetzt erste Details durchgesickert. Aber das Lustige ist eigentlich, niemand auf Friedrich Merz scheint genau zu wissen, was da rauskommen soll. Es ist so, dass der NATO-Generalsekretär Mark Rutte mit ihm gesprochen hat, mit Donald Trump am Mittwochabend. Und dann gab es auf einmal die Erklärung, dass also jetzt auch keine Strafzölle gegen Europa mehr nötig seien und dass man hier was Tolles gefunden habe, eine tolle Vereinbarung, die ganz im Sinne Amerikas ist und für die Ewigkeit gedacht. So, die paar Aspekte, die durchgesickert sind, worum es hier gehen könnte, ist, dass also neben dem bisherigen Stützpunkt, den die USA im Nordwesten Grönlands schon haben, weitere militärische Liegenschaften auf der Insel errichtet werden könnten. Es ist von einem Guantanamo-Modell die Rede, also ähnlich wie auf Kuba könnten die USA dann auch auf Grönland feste Militärstützpunkte errichten, die formal in die ausschließliche Kontrolle der USA übergehen und dann wie ein exterritoriales Gelände behandelt werden könnten. Zudem könnten die USA auch Mitspracherechte bei ausländischen Investitionen auf Grönland bekommen. Diese Klausel würde sich vor allem dann gegen China richten, vielleicht auch gegen Russland, die ja ihre Aktivitäten in der Polarregion deutlich ausbauen wollen. Von Trumps Worten, Annette, dass die USA Grönland für seine Sicherheit brauchen und er deshalb die Insel kaufen müsse. Da wäre dieser Deal, also das, was ich gerade skizziert habe, ja weit entfernt. Hat Marina deshalb recht, dass er eigentlich als Loser Davos verlassen hat?
Das kommt drauf an, ob wir jemals diesen Deal sehen. Denn also alle Deals, die zwischen der EU und den USA in den letzten Jahren abgeschlossen wurden, schon unter Biden übrigens, sind nie zustande gekommen. Es gab ein Rohstoffabkommen zwischen Ursula von der Leyen und Joe Biden. Nie zustande gekommen. Es gab einen Handelsdeal letztes Jahr zwischen Trump und der EU. Bislang nie zustande gekommen.
Weil? Warum?
Weil jetzt zuletzt die Eskalation mit den Strafzöllen gegen 8 europäische Länder verhängt wurde und dann zu Recht gesagt wurde, das ist so ein Druckmittel, wir kündigen die Verhandlungen auf und im Moment liegen sie auf Eis. So, der Punkt ist doch jetzt aber mit Grönland und ich möchte, dass wir da mal kurz einen Schritt zurückgehen. Strategisch ist die Idee gar nicht so dumm, dass die Amerikaner mehr Einfluss in Grönland haben. Ich habe lange aus den USA berichtet und habe unter anderem auch aus Alaska berichtet, was in den USA immer so ein bisschen das kleine Grönland ist. Ja, die USA haben Alaska irgendwann mal von Russland gekauft. Ähnliches Modell. Viele Rohstoffe, nah am Polarkreis, strategisch wichtig für die USA, für den sogenannten Golden Dome.
Also auch das ein Piece of Ice.
Piece of Ice, genau. Ziemlich schönes Piece of Ice aber. Und diese beiden, Alaska keine Insel, Halbinsel und Insel, werden oft miteinander verglichen. Was ich damit sagen will, dieses Loser-Thema, ich verstehe es. Natürlich hat die EU einen Gewinn eingefahren, indem sie geschlossen reagiert hat. Da gehe ich mit. Donald Trump ist aber noch kein Loser in der ganzen Geschichte. Ganz und gar nicht. Denn wenn er tatsächlich Zugriffe auf die Rohstoffe und Mineralien bekommt, ist das ein Riesending. Wenn die da am Ende ihre strategische Arktissicherheit ausweiten können, ist das ein Riesengewinn. Wenn sie, und ich weiß, es ist gerade eine lange Ausführung, aber man muss sich im Moment mal ein paar Gedankenspiele der Washingtoner Thinktanks durchlesen. Die Amerikaner sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, was die alles machen können. Die können indirekt Lieferketten blockieren. Die können Medienmanipulationen in Grönland sozusagen durchführen, um die Unabhängigkeitsbewegung zu stärken. Die können Grönland auf Art und Weisen bekommen, die nichts mit militärischem Einmarsch und auch nichts mit irgendwelchen Deals zu tun hat. Also ich würde mal abwarten, ob Donald Trump am Ende wirklich der Verlierer ist.
Ich möchte dem absolut zustimmen. Ich würde Donald Trump auch nicht als Verlierer von Davos sehen. Absolut nicht. Wenn wir uns auch anschauen, was für einen Vorschlag Generalsekretär Rutte da gemacht hat bisher, ist nämlich, dass die USA eben wie auf Kuba jetzt einen festen Militärstützpunkt errichten könnten. Und der müsste aber auch bedeuten, dass die USA die territoriale Kontrolle, also eine extraterritoriale Kontrolle innerhalb Grönlands hätten. Und das bedeutet natürlich eine Souveränitätsabgabe für Dänemark, die Dänemark vielleicht auch eigentlich gar nicht will, aber vielleicht dazu gezwungen werden wird, sie zu machen.
Ja, Dänemark war bislang ja gar nicht eingeweiht in die Gespräche. Das ist ja auch, also die, die dänische Ministerpräsidentin ist ziemlich aufgestampft da.
Sie hat ja gesagt, Mette Frederiksen, wir können über alle politischen Themen verhandeln, Sicherheit, Investitionen, Wirtschaft, aber wir können nicht über unsere Souveränität verhandeln.
Genau, und die Debatten darüber laufen. Es wird jetzt eine Arbeitsgruppe geben, in der die dänischen Regierungsvertreter sitzen, die grönländischen und dazu noch das Triumvirat Vance, Witkoff und Rubio. Also das geht da munter weiter, aber nochmal ein Wort zu Trump. Das war doch eine Blamage. Er spricht die ganze Zeit davon, dass er Grönland besitzen müsse. Ja. Hat er jetzt diesen Fetisch kultiviert in den vergangenen Wochen, Tagen? Es kulminierte dann in dieser Rede in Davos, wo er auch nochmal von Ownership sprach. Und das war er an einer Stelle, die mich ehrlich gesagt in dieser langen, meandernden Rede am meisten irritiert hat, als er begründet hat, warum er Grönland oder wie er es nannte, Iceland, Piece of Ice, besitzen müsse. Denn psychologisch sei das wichtig, wenn man etwas verteidigen müsse, dann könne man das ja nicht tun auf Grundlage eines Pfandbriefs, ja, sondern man muss es besitzen. Und das war für mich der Punkt, in dem er einmal mehr das Beistandsversprechen der NATO in Frage gestellt hat. Denn die anderen 31 NATO-Staaten besitzt die USA, besitzt Trump ja auch nicht. Wie steht's eigentlich darum? So. Aber plötzlich, wenige Stunden später, war von Ownership, als er danach gefragt wurde, nicht mehr die Rede. So, das ist natürlich, der ist da jetzt weit hinter dem, was er da erzählt hat, zurückgefallen.
Er hat sich zumindest sehr weit aus dem Fenster gelehnt und selbst wenn das bedeuten würde, dass so einzelne Flecken, wo dann weitere amerikanische Militärbasen entstehen, dass sie auf diesem kleinen Territorium quasi das Sagen haben, ist es natürlich nicht die Ownership, die vor in vielen Interviews, auch vor Davos, aber auch nochmal in Davos selber, als das eigentliche Ziel dargestellt hat.
Ja, also das war natürlich die allgemeine Lesart. Ich fand das total interessant, wie in dieser Woche auch medial wieder dieser Rollercoaster, ne? Wir gehen hoch und wir gehen runter. Aber was ja passiert ist, es gab ja dann noch eine Umdrehung danach. Also wir hatten, alle haben Angst, Drohung militärischer Einmarsch, wobei das, Klammer auf, vielleicht auch nie wirklich zur Debatte stand. Ja, also das gehört ja auch dazu zur Wahrheit, dass es wahrscheinlich nicht den Plan in der Schublade von der KI erstellt im Pentagon gab. So, dann hatten wir, große Erleichterung. Und jetzt einen Tag später ist der Tenor auch in den großen US-Medien doch schon wieder ein ganz anderer. Die EU ist vorsichtig, die NATO atmet immer noch nicht auf. Also wir bewegen uns ja auch mit Trump. Warum kam das? Weil er nach Hause geflogen ist, aus der Air Force One gestiegen ist und beim ersten Interview mit Fox News gesagt hat, hat er wieder über Ownership gesprochen und hat gesagt, na mal gucken, was ich mache. Und wir fahren alle mit, das muss man auch dazu sagen.
Es ist in der Tat ein sehr schöner Moment, um nochmal zu beobachten, wie funktionieren die Medien und wie sehr orientieren sie sich am Agenda-Setting der Politik. Was mich daran stört, ist natürlich, dass man der strategischen Kommunikation von Staaten einfach folgt. Also natürlich kommunizieren Staaten auf eine Art und Weise, die am Ende das Ziel hat, die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das funktioniert natürlich in demokratischen Öffentlichkeiten ganz anders als jetzt in einem autoritären Staat. Und trotzdem sehen wir, wie sehr sich die Medien klammern an solche Headline-produzierende Kommunikation, die auch extra so ausgerichtet ist, dass Headlines produziert werden. Also es wird antizipiert. Wenn ich diesen Satz sage, dann wird das genauso in allen Zeitungen stehen, weil er eben besonders interessant ist. Jetzt ist mir aber auch nochmal...
Darf ich da kurz mal dazwischen fragen? Ja. Würdest du eigentlich dann an uns Journalistinnen und Journalisten den Appell richten, nehmt das alles weniger ernst? Ignoriert mal jeden, was weiß ich, jeden zweiten Trump-Satz, weil das ist ja gewollt, dass wir den aufschreiben.
Ich war gestern bei einem wunderbaren Vortrag der Medienwissenschaftlerin Nadja Sabura, wo sie genau über dieses Phänomen gesprochen hat und auch überlegt hat, wie kann man damit konstruktiv umgehen. Und sie hat eine Idee in den Raum geworfen, die nennt sich ein Truth-Sandwich. Also statt die Aussagen von Politikern und Staaten immer in die Headlines zu ziehen, muss man sie verpacken zwischen journalistische Einordnungen. Also ich ordne journalistisch ein, ich nenne die Fakten, die ich kenne, dann nenne ich das Statement und danach ordne ich wieder ein, statt diese Aussagen eben direkt in die Headline zu ziehen. Ich glaube, da braucht es unbedingt einen großen Lerneffekt und nicht nur bei diesem Thema.
Ich glaube, das Modell, was du beschreibst, ist genau das, was wir hier gerade machen. Wir hören da ab und zu mal rein, was gesagt wurde, und jetzt kommt eure flankierende Analyse dazu, und am Ende haben wir hoffentlich ein rundes Bild.
Und ich wollte noch mal eine Sache sagen zu dieser Frage, ob jetzt Trump hier verloren hat. Ich glaube, das war genau seine Taktik. Also das ist ja, wie bestimmte Leute sich einen guten Deal vorstellen. Sie machen eine Maximalforderung und machen allen Angst, dass diese Maximalforderung tatsächlich durchgesetzt werden könnte.
Das, und dann kriegt man wenigstens 50%.
Genau, das vergrößert die Bereitschaft natürlich der anderen Partner, dann zu sagen, okay, wir sind bereit für einen Deal, einen Kompromiss, und am Ende ist es vielleicht nur noch 50%, aber man hat was gewonnen.
Und das ist aber jetzt die Frage, hat er, wenn der Deal mit Grönland so aussieht, wie ich ihn grob skizziert habe, ihr habt es ergänzt, ist das etwas, was er ohne dieses Riesenbohai, die große Drohung, nicht bekommen hätte? Weil es heißt immer, Dänemark sei immer zu allem Möglichen verhandlungsbereit gewesen.
Er hätte diesen Popanz nicht aufbauen müssen. Es gibt ja das Abkommen zwischen Dänemark und den USA seit 1951, das Sicherheitsabkommen, was seitdem im Übrigen wiederholt aktualisiert worden ist. Zwischenzeitlich, gerade zu Zeiten des Kalten Krieges, gab es sehr, sehr viele Militärstützpunkte, zehntausende US-Soldaten auf Grönland. Dann hat die USA gerade in den letzten Jahrzehnten massiv abgebaut, ohne dass Dänemark oder Grönland darauf gedrängt hätte, die Möglichkeit, auf der Basis aufzustocken, die Militärbasen wieder in Nutzung zu nehmen, die bestand. Aber das, was er jetzt bekommt, dass wir jetzt nämlich die Nachverhandlung dieses Sicherheitsabkommens, dafür hätte dieses Theater der letzten Tage, Wochen nicht stattfinden müssen.
Nett sieht das skeptischer, glaube ich.
Das ist immer meine Mimik, die ich nicht unter Kontrolle habe. Nein, es ist kein Widersprechen, es ist eher eine Ergänzung. Also ich bin die Letzte, die dieses Gorilla-Gebaren von Donald Trump irgendwie verteidigen würde. Es ist Erpressung, es hat mit Diplomatie nichts mehr zu tun, es gefährdet unsere Allianzen, vollkommen klar. Aber es stimmt auch, dass die NATO speziell und auch die EU ohne diesen Druck von Donald Trump in ganz vielen Fragen einfach nicht aus dem Quark kommt. Wir haben das so oft gesehen bei Nord Stream, wir haben es bei der Aufrüstung gesehen nach dem Ausbruch oder Beginn des Ukraine-Kriegs. Und Dänemark und die nördlichen Anrainerstaaten haben ja alle eingeräumt, wir haben eigentlich viel zu wenig im Polarkreis gemacht. Wenn es diese Analyse wirklich schon gab, wenn alle schon der Meinung waren, oh, wir müssen ja mehr aufrüsten und wir hätten da ja mal ein bisschen mehr machen, warum muss eigentlich immer erst ein Donald Trump kommen mit einer wirklich teilweise lächerlichen und auch erschreckenden Rede? Warum muss all das immer erst passieren, bevor wir aus dem Quark kommen? Ich verstehe es nicht.
Das ist übrigens auch etwas, wo Mark Rutte darauf hingewiesen hat. Also er hat gesagt, glaubt ihr, die ganzen Verteidigungsausgaben, die wir jetzt für die NATO haben, hätten wir ohne Donald gehabt? Und da bin ich auch nochmal an einem Punkt, den ich mit euch diskutieren wollte, eben die Frage als Bilanz von dieser Woche, in der es, wie ihr schon sagtet, rauf und runter ging und der News-Cycle verrückt wurde. Und wir jetzt am Ende der Woche da sitzen und fragen, okay, was ist wirklich geschehen? Was ist wirklich das Relevante? Und eine Frage, die sich immer wieder gestellt wurde, auch als Lehrer aus dieser Woche, ist, was ist der richtige Umgang mit einem Mann, der stark autoritäre Züge aufweist im Weißen Haus mit Donald Trump? Da scheint es zwei Ansätze zu geben. Zum einen den, auf den sich die EU zumindest mehrheitlich in dieser Woche verständigen konnte, auf seine Drohung, Zölle zu verhängen, wenn man ihm Grönland nicht verkaufen wolle, mit starken Gegenzöllen zu reagieren. Dazu war man in der EU bereit. Da hat man ein Modell ausgegraben, was es vergangenen Sommer rund um die Zollverhandlungen schon mal gab. Also man war bereit, den Zolldeal mit den USA auszusetzen und in einem zweiten Schritt sogar Gegenzölle zu verhängen, die ein Volumen von wohl 93 Milliarden gehabt hätte. Also da hat man gesagt, wir sind hier wehrhaft. Das ist die eine Art und Weise. Hat das Donald Trump überzeugt, um zumindest an ein, zwei Punkten zurückzugehen? Oder aber ist es mehr so das herzlich, lobend, wärmende von Mark Rutte, die maximale Nähe oder maximale Härte? Wie genau sich Rutte Trumps Gunst erarbeitete, wie er ihm umschmeichelt, konnte man in Davos sehen. Trump postete einen von Rüttes Auftritten, also ein Videoschnipsel davon, später selbst auf True Social, und da sagte Rutte nämlich wirklich voller Anerkennung über den amerikanischen Präsidenten das hier.
I'm not popular with you now because I'm defending Donald Trump, but I really believe we can be happy that he is there because he has forced us in Europe to step up, to face the consequences, that we have to take care more of our own defense.
Also, am Anfang hat er gesagt, glaubt ihr wirklich, wir hätten all das gemacht, wenn Donald Trump uns dazu nicht angehalten hätte? Später hat er dann auch nochmal aufgezählt, also wie die Verteidigungsausgaben gestiegen sind. Das wäre niemals ohne dich, Donald, passiert. Annette Rütte scheint mit seiner Strategie ja wirklich Trumps Ohr gefunden zu haben, ihn für sich gewonnen haben. Rettet es die NATO am Ende vielleicht, wenn man Trump nur immer wieder versucht aufzuzeigen, wie dankbar man ihm sein kann, aber auch wie sehr, das ist dann die andere Sache, wie sehr die USA auch wiederum von der NATO profitieren.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber die NATO kann am Ende nur sich selbst retten und es gibt ganz, ganz viele Wege, über die Donald Trump die NATO schwächen kann, die auf den ersten Blick überhaupt nicht auffallen. Und er hat ja im Prinzip dieses Bündnis einerseits bizarrerweise gestärkt, indem wir unsere Verteidigungsausgaben hochgefahren haben und auch durch seinen Druck von außen und halb innen auch zu einer neuen Geschlossenheit beigetragen hat. Aber das Verhältnis Rütte-Trump ist natürlich sehr interessant. Es zeigt natürlich Folgendes, dass nicht nur eine Strategie bei Trump funktioniert. Ich habe auch nochmal mit einem engen Trump-Vertrauten in Davos gesprochen, der nochmal uns alle daran erinnert hat. Er ist die am wenigsten ideologische Person, die man sich vorstellen kann. Das heißt, also ich würde zwar nicht sagen, dass er keine langfristigen Strategien hat, aber er ist nicht ideologisch. Und das heißt, dass man, wenn man so gewisse Knöpfe bei ihm drückt, und diese Knöpfe, die hat übrigens auch Friedrich Merz gedrückt, weil den hat Trump.
Über den reden wir gleich auch noch, ja.
Das funktioniert auch immer. Und Rütte ist quasi derjenige, der auf Trumps Eitelkeit anspielt und der das bedient, dass Trump eigentlich immer von allen gemocht, also geliebt werden will von der Weltbühne. Und auf der anderen Seite natürlich dieses Good Cop, Bad Cop Ding. Also die EU war in dem Fall Bad Cop, wir halten zusammen, wir holen die Bazooka raus und der Good Cop war Rütte und das zusammen hat funktioniert und das, was Marina gesagt hat, eben auch nochmal, das wird sie sicherlich vielleicht gleich nochmal sagen, mit den Börsen, das hat auch eine große Rolle gespielt. Aber dieser Mix hat am Ende, glaube ich, den Ausschlag gegeben.
Nur würde ich nicht sagen, Annette, dass Trump die NATO gestärkt hat, dass die NATO durch die Zusagen, mehr Geld reinzugeben, der einzelnen Mitgliedstaaten ein stärkeres Bündnis geworden ist. Trump schwächt die NATO in einer Art und Weise, die existenzbedrohlich ist für dieses Bündnis. Ich meine, wir müssen uns mal vor Augen führen, was ist diese Woche passiert? Er hat die Messages, die Nachrichten, die ihm NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der französische Präsident Macron, der norwegische Ministerpräsident Støre, die hat er einfach geleakt. Ja, was ist das für ein Vertrauensverhältnis? Wie soll da eine Zusammenarbeit auf wirklich ehrlicher und aufrichtiger Basis möglich sein, wenn jeder damit rechnen muss, dass seine Privatnachrichten an Trump geleakt werden?
Und er hat in Frage gestellt, auch in seiner Rede, ob quasi der Kern der NATO, Artikel 5, die bedingungslose Beistandsverpflichtung, ob die überhaupt noch gilt. Er hat dann zwar so getan, also wir würden uns noch dran halten, aber er sei sich überhaupt nicht sicher, ob die anderen 31 sich daran halten würden.
Er hat bestritten, dass die Europäer jemals den Amerikanern zu Hilfe gekommen seien. Was falsch ist. Ja.
Weil das einzige Mal, dass dieser Artikel 5 gezogen wurde, war eben nach dem Angriff des 11. September und wo dann Amerika dachte, wir müssen uns in Afghanistan verteidigen.
Die entscheidende Frage ist ja jetzt, will man an diesem Status quo und an diesem Würgegriff, in dem man sich befindet mit den USA, will man daran festhalten, weil es natürlich auch immer noch bestimmte Interessen sichert. Die enge Wirtschaftsverbindung natürlich auch in Sicherheitsfragen, auch wenn die jetzt in Frage gestellt werden, muss man sich vor Augen führen, dass wir militärisch unglaublich abhängig sind von den USA, von ihren Nuklearwaffen, von ihren Militärbasen in Europa.
Absolut. Und nur ergänzend, die Ukraine wäre ja wahrscheinlich längst in russischer Hand, gäbe es die USA nicht.
Und jetzt muss man sich also die Frage stellen, weg oder bleiben? Und wenn man sagt, wir wollen weg, dann würde ich es als sehr unklug betrachten, wenn man jetzt Trump ganz offen sagt, wir wollen weg, wir lehnen dich ab und ihn vor den Kopf stößt. Das wäre strategisch wahrscheinlich
ziemlich dumm. Was würdest du machen?
Dumm. Ich bin natürlich so links, dass ich jetzt auch dieses Modell einer Supermacht Europa ablehne. Aber wenn man sagt, wir wollen uns erstmal lösen, dann würde ich wahrscheinlich eine ähnliche Strategie fahren, wie die gerade gefahren wird. Nämlich auf der einen Seite versuchen, ihn irgendwo zu besänftigen, ihm zuzureden und auf der anderen Seite gucken, wie können wir uns langfristig, das geht ja nicht innerhalb von 3 Wochen, sondern wie können wir uns langfristig militärisch und wirtschaftlich unabhängig machen. Also ihn jetzt da offen vor den Kopf zu stoßen, ich glaube, das wäre absoluter Quatsch.
Ich will an der Stelle, wie wir uns von den USA lösen, aber auch nochmal den Blick darauf richten, dass dieses Weg von den USA gerade schon auf so vielen Ebenen, da setze ich mal die Wirtschaftsjournalistenbrille kurz auf, passiert. In Davos, also ich hatte eine Kollegin da, eine fantastische Kollegin, die bei uns die Finanzberichterstattung macht, die sagt, in wirklich jedem Gespräch ging es um digitale Souveränität, wie wir uns selbst unabhängig machen. Und das sind nicht mehr nur irgendwelche boring Panel-Diskussionen, sondern tatsächlich, also unsere ist nicht, unsere ist super, aber also wirklich ganz konkrete Pläne und wirklich das Ziel, wir müssen davon weg, dann deutsche Investitionen in den USA brechen teilweise regelrecht ein. Und dann denken wir doch mal an den Tourismus. Menschen, die sich nicht mehr trauen, irgendwie in die USA zu reisen. Ja. Das sind natürlich noch nicht die großen Kaliber, also Sicherheit und so weiter. Aber es beginnt doch eigentlich schon.
Aber da ist mehr Wunsch als Wirklichkeit, oder? Also Stichwort digitale Souveränität, also die Abhängigkeit, sei es bei Finanzdienstleistungen oder, ich meine, weiß nicht, wie viel amerikanische Dienste ich heute schon irgendwie auf dem Handy genutzt habe. Ja. Ja.
Das alles durch deutsche oder europäische zu ersetzen, würde schwierig.
Aber nur weil es zu dem jetzigen Zeitpunkt utopisch scheint, dürfen wir uns nicht diese Zukunft komplett verwehren. Ja. Ich glaube, allen ist klar, dass das eine jahrzehntelange Aufgabe wäre.
Pauline, ich habe bei dir gesehen, du hast diese Woche ein Video des belgischen Premierministers gepostet, in dem er über das Verhältnis zwischen den Europäern und den USA sagt, und das passt hier sehr gut. Glücklicher Vasall sein ist das eine, elender Sklave sein etwas ganz anderes. Ja, was meinst du? Sind wir Europäer gerade eher glückliche Vasallen oder elende Sklaven?
Das war ein ganz wunderbar bezeichnender Moment, wie ich fand, weil was bringt er hier zum Ausdruck? Wir waren vorher glückliche Vasallen, das war, glaube ich, also ist interessant, dass diese Wortwahl jetzt auf einmal so präsent ist. Vorher kam das aus einer ganz linken Ecke, dass man sagte, wir sind die Vasallen der EU und jetzt wird das so offen ausgesprochen. Das finde ich interessant. Wir waren also jetzt die glücklichen Vasallen und auf einmal blüht den Europäern, dass ihnen derselbe Status drohen könnte wie dem Rest der Welt, nämlich unglückliche, miserable Sklaven, wie er ja im Prinzip sagt, das ist der Status des Restes der Welt. Und ich will hier auch nochmal darauf hinweisen, vielleicht kommen wir auch gleich auf diese Rede von Mark Carney.
Unbedingt.
Das Einzige, was jetzt eigentlich der große Unterschied ist zu der vorherigen Weltordnung und wie sie sich dargestellt hat, ist, dass sie sich auf einmal gegen uns richtet und gegen unsere Machtansprüche. Wir hatten nie ein Problem damit, dass die USA Gewalt anwendet, dass die USA das Völkerrecht bricht. Das hat man lange mitgemacht. Das hat man in Venezuela am Ende legitimiert. Man hat es in Gaza legitimiert, mitgemacht und sogar unterstützt. Man hat es in Afghanistan gemacht, man hat es in Irak gemacht. Damit hatte man kein Problem, solange es uns genützt hat. Das hat sich jetzt aber geändert. Jetzt richtet sich Donald Trump auf einmal gegen uns.
Ja, guter Hinweis. Ich will hier dann nochmal einen Schritt zurückgehen und daran erinnern, dass es ja eben diese Erkundungsmissionen gab, wo Deutschland, ich glaube es waren 15 Soldaten, für 2,5 Tage nach Grönland geschickt hat. Was die in der Zeit erkundet haben, das müssen wir, glaube ich, nochmal erkunden. Aber es gab dann auch noch 7 weitere europäische Staaten, die auch so eine Handvoll oder ein Dutzend Soldaten als Teil dieser Erkundungsmission dorthin geschickt hatten. Jetzt wurde das offiziell so kommuniziert, als ginge es darum, dass was Trump sagt, dass wir da insgesamt mehr Sicherheit in Grönland installieren müssen als NATO, auch als Europa. Das solle erkundet werden. Trump hat es aber ganz klar als Provokation gegen sich aufgefasst, weil er nämlich nur gegen diese Staaten, die Erkundungssoldaten geschickt hatten, dann seine Strafzollankündigung gemacht hat. Deutschland war dabei, aber auch noch 7 andere Länder. Zeigt es, dass er einen besonderen Fokus hier auf das Kerneuropa hat, auf gewisse europäische Länder?
Hands down, ja. Also die Trump-Regierung und nicht nur Trump, wenn wir uns zwar von der Figur Trump lösen, sondern von den Menschen hinter ihm und die ihn beraten und die ihm nachfolgen könnten, Klammer auf, J.D. Vance, Marco Rubio, da blühen uns aber keine angenehmeren Zeiten, wenn die mal an die Macht kommen. Also diese Besessenheit mit Europa, ich habe dazu lange recherchiert, woher kommt das, warum machen die das, warum hassen die uns eigentlich, warum wollen die sich eigentlich einmischen jetzt in Demokratien und nicht mehr nur in Diktaturen, die kommt daher, so hat hat es mir auch ein Trump-Vertrauter in Davos nochmal erklärt, dass man, das ist die offizielle Lesart, den europäischen Kontinent als Fallbeispiel des Untergangs der westlichen Zivilisation betrachtet. Wir kriegen keine Kinder mehr, wir können uns nicht selbst verteidigen, wir setzen auf grüne Energie, die Wirtschaft geht runter.
Selbst wenn es so wäre, da sind natürlich wahnsinnig gefälschte Statistiken bei denen auch dabei.
Ja.
Kann man nicht sagen, das kann euch doch egal sein, wenn wir Kinder mehr kriegen.
Das ist ihnen nicht egal. Das ist ja auch eine ideologische Verbundenheit. Ich meine, wie die USA entstanden sind, wo sind sie? Also sie sind ja, kommen aus Europa, ja. Und diese ganzen America First Dudes, so muss ich jetzt mal die nennen, die um Donald Trump da rumsitzen und den ganzen Tag auch diese Papiere verfassen, die wir aus dem Außenministerium sehen und die dann nach Europa sickern und dann schreiben wir alle 3 Tage wieder drüber. Mhm. Das ist ganz, ganz tief verwurzelt. Der Europa-Hass, davon bin ich überzeugt, wird bleiben. Egal, ob Donald Trump vielleicht auch nochmal irgendwie abgesägt wird.
Es ist kein genereller Europa-Hass. Es sind halt bestimmte Werte, für die Europa noch jedenfalls steht. Ja, es ist der Wert des Liberalismus, der liberalen Demokratie, der Offenheit von Vielfalt. Weil ich meine, mit der AfD zum Beispiel verstehen sich ja prima. Und Orban ist ein Buddy von Trump.
Ja, es hatte ja ein bisschen den Eindruck, das haben wir auch in Davos gesehen, dass er eine Figur aus Europa sich besonders herauspickt, Emmanuel Macron, den französischen Präsidenten, der aufgrund einer Augenentzündung in dieser Woche so mit so einer Top Gun-mäßigen Sonnenbrille herumgelaufen ist. Und den hat er nochmal besonders gewürdigt, der Donald Trump.
Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened?
Ja, das war noch lustig. Dann führt er ihn auch dort bei dieser Rede vor, indem er sagte, also hätte Macron zu irgendwas bewegen wollen, dass die Preise für Medikamente sinken oder so. Und dann sagte Macron, nee, das mache ich nicht. Und dann sagt er halt, wie er ihn quasi mit Drohungen, ansonsten kriegst du die Strafe und die und dass er dann am Ende klein beigeben muss. Mag sein, dass es diesen Dialog gab, kann sein, dass er erfunden wurde, aber wenn es ihn gab, ist es natürlich auch ein zur Schaustellen, ein sich drüber lustig machen, etwas ausplaudern, was an sich private Kommunikation ist, genauso wie das Leaken der Nachricht, auf die habt ihr schon hingewiesen. Ist dieses Reden über Macron, Annette, der Ausdruck einer tiefsitzenden Verachtung für alles Europäische oder ist dieser Typ dann nochmal einer, der ihn besonders triggert?
Macron und Trump sind ja eigentlich, darüber habe ich in der ersten Amtszeit Trumps geschrieben, als sie sich in den Armen lagen und halb abgeknutscht haben. Das war ja mal eine riesen Bromance. Dann ist die zwischendurch abgekühlt. Mhm. Dann war sie wieder da, also wieder der Rollercoaster, den wir sehen. Und jetzt in Davos, also mein Gefühl dazu ist, dass quasi dieses Kerneuropa, auch so die Gründungsmitglieder der EU, ja, wenn wir jetzt mal irgendwie Frankreich, Deutschland, Italien, wenn wir diese starken, auch industriestarken Länder Europas angucken, dass die auch erkannt haben, wir haben keine andere Wahl, wir müssen uns vor Donald Trump behaupten und wir müssen uns dann auch irgendwie entscheiden. Ich finde übrigens, dass Macron das auch ein bisschen smarter macht als Merz. Macron bezieht gerade klare Positionen, wenn man das macht. Ich finde die Bundesregierung manchmal immer noch ein bisschen zu meandernd. Also die haben ja, als die Strafzölle rauskamen, die Grönlandzölle, erstmal gesagt, ja, wir warten ab mit einer Reaktion und gucken, was Europa sagt. Was ich damit sagen will, ist, wir müssen uns immer die einzelnen Akteure angucken. Macron, Trump, Merz, Trump und so weiter. Aber wir müssen uns gleichzeitig angucken, wie diese Kerneuropa-Staaten gerade miteinander agieren, um Donald Trump gegenüberzutreten. Das ist eigentlich die fast wichtigere Frage.
Mhm. Marina, du bist oft mit unserem Bundeskanzler auch unterwegs. Er hat ja bisher seinen doch eigenen selbstbewussten Kurs gegenüber Donald Trump verfolgt. Hat gesagt, also ich nehme ihn ernst, ich fahre dahin, mache ihm ein schönes Geschenk mit der Geburtsurkunde seines Großvaters, der aus der Pfalz stammte. Immer höflich, immer redebereit und war ein bisschen stolz darauf. Trump hat ihn dann auch öffentlich mal gelobt, also hier ein toller neuer Kanzler in Deutschland. Welche Überlegung steckte dahinter, bevor wir darüber reden, ob sich daran eventuell in dieser Woche auch was geändert hat?
Ich war damals dabei, als Merz im Juni vergangenen Jahres, meine ich, war das, als er seinen Antrittsbesuch im Oval Office hatte und man merkte auf dem Hinflug dorthin, dass er schon den Eindruck hatte, er werde schon mit Trump irgendwie connecten können. Mhm. Ich meine, Trump ist 79, Merz ist 70, also ähnliches Alter. beide auch, Trump sicherlich sehr viel mehr als Merz, aber beide auch mit der gewissen Erfahrung in der Business-Welt. Merz war ja auch lange Zeit in der freien Wirtschaft
beide
tätig.
Beide auch Flugzeugbesitzer, auch wenn Merz Flugzeug ein bisschen kleiner ist.
Beide wohlhabend, ja. Auch das macht jedenfalls auf Trump Eindruck. Und man
groß.
Groß. Wichtiger Punkt, Annette. Nee, absolut, ja. Absolut wichtiger Punkt. Ich glaube, Physis ist in dieser Beziehung schon echt ein Faktor. Also man merkte, der wird schon mit dem können, und man merkte dann wiederum auf dem Rückflug, dass diese Erwartungen bei Merz erfüllt wurden. Also der wurde in dem Eindruck bestärkt, dass der Trump ihn ernst nimmt. So. Und seitdem gibt es bei Merz den Eindruck und auch das Bestreben, den Draht zu Trump zu halten. Und zwar einen sehr viel engeren Draht, als es zum Beispiel Macron möglich ist, als es anfangs zumindest auch Meloni möglich gewesen ist.
Das setzte sich bis in die vergangene Woche fort, wo Merz erstmal vorsichtig auf diese ganzen Trump-Zollankündigungen reagierte, richtig?
Richtig, zumal unmittelbar vorher am Donnerstag der Vorwoche hat der Merz den Trump angerufen, wollte mit ihm eigentlich über Iran und die Lage dort sprechen, aber dann ging es letztlich auch um Grönland, und da hat er so einen gewissen Eindruck bekommen von dem, wie Trump da tickt, und hat ihm auch nochmal, nach dem, was wir gehört haben, auch sehr klar gesagt, dass Grönlands Souveränität und die dänische Souveränität über die Insel bitte zu achten sei. Also der Merz begreift sich als einer von wenigen Europäern, die noch einen Draht zu Trump haben, und den will er nicht kaputt machen. Sein Selbstverständnis ist es, Trump irgendwie noch an Bord zu halten, und deswegen spart er mit Kritik, ist zurückhaltender, als es zum Beispiel Macron ist.
Man muss aber auch sagen, dass die beiden noch etwas anderes eint. Merz ist tatsächlich zutiefst bürgerlich geprägt, und das ist der Unterschied zwischen Trump und Merz in ihrer Umgangsweise und ihrem Auftreten. Aber was sie eint, ist die Idee, Politik ist interessengeleitet und wir tun gar nicht so, als wäre sie moralgeleitet. Das war ja einer der großen Unterschiede auch zwischen der Ampelregierung, die gesagt hat, wir machen wertegeleitete Außenpolitik, und die Merz-Regierung sagte, nein, damit machen wir jetzt so ein bisschen Schluss. Wir richten unsere Politik außen sowie innen mehr an einfach den Interessen, an den wirtschaftlichen, militärischen Interessen aus, die eben da sind.
Meine Frage ist aber, nachdem, wie es jetzt rund um den Grönlandstreit hin und her ging, ob sich dabei Merz vielleicht auch etwas geändert hat, ob er gespürt hat. Also dieses immer nur, wir müssen gesprächsbereit bleiben und uns auch gegenseitig Komplimente machen, dass das letztlich doch an Grenzen stößt, weil, das war ja auch die Vermutung hier bei uns, letztlich das, was Trump zu einem zumindest gewissen Einlenken in der Grönlandfrage gebracht hat, war eher das Zeichen der Stärke, von wegen, wenn du uns mit Zöllen kommst, können wir das auch, beziehungsweise die Staatsanleihen auch noch in Frage gestellt wurden. Ist das etwas, was Merz aus dieser Woche mitnimmt? Was meint ihr?
Also diese Woche war eine Schocktherapie für, ich glaube, sämtliche Europäer, aber sicherlich auch für Merz und sein unmittelbares Umfeld. Diese Woche, dieses Trauma von Davos, das wird Spuren hinterlassen. Dahinter wird man nicht zurückgehen können von dieser Drohkulisse, die Trump da aufgebaut hat. Und mein Eindruck war, dass als dann der Trump beigedreht ist und sich da auf diesen vermeintlichen Deal eingelassen hat, dass die Erleichterung sich im Kanzleramt bei Merz und seinen Leuten wirklich in sehr, sehr engen Grenzen gehalten hat. Weil sie wissen, morgen wird er den nächsten Sprengsatz rausholen können.
Dann reden wir jetzt nochmal über eine zweite Rede, die von diesem Weltwirtschaftsforum in Erinnerung bleiben wird. Die Rede des kanadischen Premierministers Mark Carney. Pauline, du hast eben schon mal darauf hingewiesen. In dieser Rede rechnet er in einer Klarheit mit der Weltordnung der letzten Jahrzehnte ab, die sich bisher wohl noch kein westlicher Regierungschef so zugetraut hat. Deshalb lohnt es sich, diese Worte nochmal zu hören. Und hier kommt ein Ausschnitt.
For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
Wir sind mitten in einem Bruch, einem vollständigen Bruch. Das ist kein Übergang, sagt er und beschreibt eine gewisse Doppelmoral, dass man das amerikanisch geprägte System auch als Europäer lange mitgemacht hat, weil es natürlich auch viele Vorteile gab und dass man eben jetzt erst erkennt, welche Schattenseiten das auch hat und dass es so nicht weitergeht. Er hat viel Applaus dafür bekommen. Annette, was war dein erster Eindruck? Du hast die Rede, glaube ich, sogar live verfolgt, ne?
Mein erster Eindruck war, oh, es verändert sich was. Und ich wage mal die freche These, dass Mark Carney das durchgemacht hat, schon vor einiger Zeit, was Friedrich Merz jetzt durchmacht. Denn vergangenen Sommer stand Mark Carney, relativ frisch gewählt, noch neben Donald Trump im Weißen Haus, hat ihn gelobt als transformativen Präsidenten, der die Welt zum Positiven verändern wird.
Erstmal die Umarmungsstrategie.
Und dann, was hat Donald Trump in dem Moment gemacht? Hat ihn vor laufenden Kameras 15 Minuten lang gedemütigt, indem er darüber gesprochen hat, wie die USA Kanada annektieren können. Ich glaube, das hat sich Mark Carney gemerkt, wenn er klug war, und hat seine Konsequenzen rausgezogen, dass sie als Nachbar der USA so nicht mehr weitermachen können. Ich finde es sehr smart, dass er so ein Forum wie Davos genutzt hat, um das in dieser auch staatsmännischen Art vorzutragen. Ich habe direkt danach beim Handelsblatt noch in derselben Nacht kommentiert. Ich hoffe, dass diese Rede irgendwie den Weg raus aus diesem stickigen Kongresszentrum findet und in den Podcasts der Welt in den Instagram-Feeds und dass die bitte verbreitet wird, weil nämlich die jüngere Generation natürlich diejenige sein wird, die mit diesen Konsequenzen des Weltordnungsumbau leben wird.
Ja, die Kritik an der Verlogenheit der Vergangenheit habe ich total verstanden. Was mir noch nicht ganz so klar ist, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, Marina, wofür er denn jetzt ganz konkret plädiert.
Sein Vorschlag war eine engere Zusammenarbeit von Mittelmächten. Das war ein Wort, die Mittelmacht war ein Wort, was ganz zentral in seiner Rede gewesen ist. Und es beschreibt letztlich die Abkehr vom Hegemon, vom Amerika mit seiner Vormachtstellung. Das klingt alles wahnsinnig abstrakt und anstrengend, ist aber letztlich das, was bereits umgesetzt wird. Wenn wir uns jetzt anschauen, zum Beispiel der deutsche Außenminister hat diese Woche in Afrika verbracht, auf der Suche nach neuen Verbündeten. Friedrich Merz wird demnächst in Südostasien unterwegs sein. Also
Er
war in Indien, richtig, vor wenigen Tagen. Man versucht jetzt, sich neu zu orientieren, sich umzugruppieren, eine Macht anzusammeln, nicht indem man sich hinter den großen Bruder stellt, sondern ein paar mittelgroße Brüder und Schwestern um sich vereint.
Und dafür ist dann auch der von ihm eingeforderte Pragmatismus wichtig, dass man da auch pragmatisch sein muss, wer der Partner ist, weil das sind nicht immer nur Leute, die dieselben demokratischen Werte teilen wie wir.
Und da kommt das ins Spiel, was wir eben besprochen haben. Klar, die Interessen werden sehr viel stärker im Vordergrund stehen als Werte.
Und das ist ganz interessant. Warum ist seine Rede so bemerkenswert? Wir sind schon darauf eingegangen. Er hat quasi etwas gemacht, was sich nicht wirklich gehört. Er hat so ein bisschen den Vorhang zwischen Politik und Öffentlichkeit einmal runtergezogen und gesagt, wir wussten die ganze Zeit, dass das eine Fiktion war, wir, die Alliierten der USA. Und wir haben diese Fiktion mit propagiert. Und ich sage hier bewusst propagiert. Wir haben die ganze Zeit über Doppelstandards angewendet, weil es uns genützt hat. Und jetzt tut es das nicht mehr. Lasst uns eine andere Fiktion aufbauen, ist eigentlich das, was er sagt.
Aber es ist nicht nur, also ich stelle mich so ein bisschen an dieser Argumentation nach dem Motto, hey, wir haben uns die ganze Zeit irgendwie was vorgemacht. Die Dinge haben sich grundlegend geändert und was sich grundlegend geändert hat, ist das Auftreten Amerikas. Denn vor Trump gab es ein Amerika, das zumindest dem Anspruch nach ein besseres Amerika war. Ein Amerika, das Ideale hatte, das für Werte einstand. Ja, nicht immer sehr, sehr, sehr oft dagegen gehandelt hat und seine eigenen Ideale verraten hat. Ja, aber es gab sie und die wurden beschrieben, man hat sie beschworen. Das ist jetzt vorbei und was wir jetzt bei Trump sehen, ist eine Lust am Wertebruch und eine Lust an der Grausamkeit. Und das ist, glaube ich, etwas, was qualitativ so neu ist, dass es, ehrlich gesagt, auch keine große Fähigkeit, die Dinge zu durchschauen braucht, um da den Vorhang, wie du gesagt hast, einzureißen.
Ich sehe das ganz anders. Ich glaube nicht, dass das ein... Also es gibt natürlich wirklich einen Wandel und der Wandel besteht vor allem darin, dass Trump jetzt wirklich so Außenpolitik mit der Brechstange betreibt, auch uns gegenüber. Das ist ein wirklich qualitativer Unterschied. Aber die USA haben schon immer, das war keine Ausnahme, sondern das gehörte schon immer dazu, zur US-Außenpolitik auch Gewalt anzuwenden und auch das Völkerrecht zu übergehen an so vielen Momenten in den vergangenen Jahrzehnten. Das ist nicht etwas, was irgendwie mal aus Versehen passiert ist.
Aber es gab eben auch die USA der Bürger, Bürgerrechte, ja. Sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. So. Aber das ist das, was jetzt weggebrochen ist. Es ist so, jetzt gibt's Eis. Die Schlägertrupps, die Schlägermilizen von Trump,
genau,
die das halbe Land terrorisieren.
Auch innenpolitisch gibt es natürlich ganz krasse Unterschiede, die will ich auch gar nicht kleinreden. Aber dieser idealdemokratische Narrativ von einem Epochenbruch und jetzt geht auf einmal die regelbasierte Weltordnung, die ja vorher so eingehalten wurde, zu Ende, die ist aus meiner Sicht falsch und Mark Carney gesteht das hier ein auf eine Art und Weise, die ich sehr bemerkenswert finde.
Können wir nur bitte, weil wir hier in Deutschland, in Berlin sitzen, in der Stadt der deutschen Teilung, bitte einmal nochmal festhalten, dass bei all diesen auch negativen Interessen der USA und bei all dem, was wir darüber reden, was die USA alles zerstört haben und dass wir das angeblich irgendwie alle nicht eingestehen wollten, nochmal klar machen, dass diese Stadt und dieses Land nicht vereinigt wäre ohne die USA. Also es gab auch durchaus einen demokratischen Grundkonsens der USA, die Welt ein bisschen besser zu machen.
Das ist ein ganz... Wenn ich kurz darauf eingehen darf, das ist ganz interessant. Ein Kollege von mir, Stefan Reinecke, der auch schon weitaus älter ist als ich, hat jetzt einen Essay geschrieben in der Taz, der auch jetzt rauskommt, wo er über genau diese Beziehung und auch die kulturelle Beziehung, die psychologische Beziehung zwischen Deutschland und den USA schreibt. Und wir stellen in der Diskussion miteinander immer wieder fest, das ist auch echt eine Generationenfrage. Als Trump zum ersten Mal gewählt wurde, habe ich gerade Abitur gemacht. Ich habe also früh schon quasi in meiner Endjugendzeit schon gemerkt, da müssen wir weg. Und ich habe diese Bindung und das, was du jetzt sagst, das ist mir persönlich gar nicht so tief drin.
Ich glaube auch, dass es da in älteren Generationen mehr Dankbarkeit den USA gegenüber gibt. Eines, worauf wir uns, glaube ich, alle verständigen konnten, dass die Sichtweise und auch das Plädoyer von Carney etwas Sinnvolles, etwas Gutes ist. Dazu würde ja vom Geist her eben gehören, sich unabhängiger zu machen, andere Bündnisse zu suchen, Kooperation von Mittelmächten, zum Beispiel zwischen Europa und Lateinamerika. Da gab es ein wunderbares Abkommen, an dem 25 Jahre, glaube ich, verhandelt wurde, das Mercosur-Abkommen, Freihandelsabkommen mit Staaten wie Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay und Bolivien. In dieser Woche stand es nun im Europäischen Parlament zur Abstimmung. Da war die Frage, ob man den Prozess quasi nochmal aufhält oder nochmal eine Zwischenstufe einbaut und die Rechtmäßigkeit dieses Abkommens nochmal vom Europäischen Gerichtshof überprüfen lässt, was auch immer dann am Ende dabei rauskommt. Konnte man machen? Hätte man aber auch dagegen stimmen können. Und jetzt kommt heraus, dass neben vielen Rechtsextremisten und Rechtspopulisten auch deutsche Linke und Grüne entscheidende Stimmen für diesen Verzögerungsprozess gegeben haben. Marina, kann man da fragen, haben die den Schuss eigentlich nicht gehört?
Man kann das sogar klar beantworten. Ja, haben sie nicht. Also das war ein denkbar schlechtes Timing. Also ich staune manchmal tatsächlich über die Gleichzeitigkeit von so krassen Entwicklungen. Ja, also wir haben Davos, wir haben diese irre Angst vor dem, was Trump da verkünden könnte. Die Angst davor, dass die NATO auseinanderbricht, dass der Westen zerfällt. Und Europa sucht gerade irgendwie da eine Möglichkeit, ein Signal der Stärke in die Welt zu senden, sich irgendwie selbst zu vergewissern. Und dann kommt diese Abstimmung im EU-Parlament und dann stimmen da erwartbar viele Franzosen, erwartbar viele Polen, die sehr stark unter dem Eindruck der heimischen Bauernlobby stehen, aber eben auch Rechtsextreme und Linke stimmen dann dafür, das Mercosur-Handelsabkommen vom Europäischen Gerichtshof nochmal überprüfen zu lassen. Und Grüne machen damit, auch weil ihre Vorfeldorganisationen da mächtig Druck gemacht haben. Und dann ist es halt im Zweifel für einige, für 8 waren das, glaube ich, 8 Grüne, war es dann doch ausschlaggebend, was die eigene Klientel von einem erwartet.
Pauline, was würdest du als bekennende Linke sagen? Sind diese Skepsis, die man natürlich gegenüber jedem Freihandelsabkommen haben kann. Auch Umweltstandards sind da aus Sicht der Kritiker nicht genügend gewürdigt. Ist es das wert, dann ein solches Freihandelsabkommen in Frage zu stellen, gerade in Zeiten, wo man sich ja unabhängiger von Trumps Willkür machen will?
Links sein ist ja ein sehr großes Spektrum. Also ich will auf keinen Fall jetzt für die Linke oder alle Linken sprechen. Ich bin da unsicher. Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich will nur anmerken, die Tatsache, dass die Weltlage so ist, wie sie ist und dass Europa in so einer schwierigen Position ist, ändert nicht die Probleme, die dieses Abkommen mit sich bringt. Dieses Abkommen stärkt nämlich massiv Unternehmen und Industrien, die eigentlich gar nicht gestärkt werden sollten. Umweltschädliche Industrien zum Beispiel, das kann man zur Kenntnis nehmen und ich glaube, dann muss man auch verstehen, warum Linke und Grüne, nicht weil sie mit der AfD gegen irgendetwas stimmen wollen, sondern weil das eben ihren Werten entspricht, sagen, wir sind dagegen. Ja. Natürlich verstehe ich gleichzeitig die Notwendigkeit, jetzt auch andere Handelsbeziehungen zu betreiben, ohne Moral zu berücksichtigen.
Aber das Verrückte ist ja, selbst jene, die jetzt für diese rechtliche Überprüfung gestimmt haben, sagen, aber wir sind dafür. Also die sind dafür, wollen aber eine rechtliche Prüfung. Und nichts gegen rechtliche Prüfungen. Natürlich müssen Handelsabkommen europäischem Recht entsprechen. So, und wenn das, was da jetzt zusammengezimmert worden ist in 25 Jahren, nicht den europäischen Rechtsstandards entspricht, dann wird es Klagen dagegen geben. Und dann wird das Abkommen dann später überarbeitet werden müssen.
Fairerweise muss man allerdings sagen, es waren 8 Grüne, deutsche Grüne, die da für diese Überweisung an den Gerichtshof gestimmt haben, 5 wiederum nicht. Und es gab auch Abgeordnete von der Sozialdemokratie, von den Konservativen, von den Liberalen, allerdings nicht aus Deutschland, sondern die kamen aus diesen Ländern mit der starken Agrarlobby
Polen,
zum Beispiel.
Frankreich, genau.
Genau. Das nur zur Vollständigkeit. Und dann, was du gerade gesagt hast, Pauline, also wenn man aus Überzeugung in einer Sachfrage, das ist ja genau die Argumentation, die Linke und Grüne der CDU und der CSU immer vorgeworfen haben, zum Beispiel rund um die Abstimmung von Friedrich Merz im vorigen Jahr im Bundestag, als er da eine andere Migrationspolitik wollte und wissentlich sehenden Auges die Stimmen der AfD auch noch genommen haben. Also da sagen die Grünen doch hier zumindest diese Brandmauer einreißen, das können wir auch.
Diese Brandmauer-Diskussion finde ich so ein bisschen absurd. Eigentlich war die Brandmauer bedeutete nie, man kann nicht gegen etwas stimmen gemeinsam, dann ist ja oppositionelles Handeln auf einmal weg. Also wenn man jetzt nicht mehr wie die Rechten gegen die Regierung stimmen darf. Aber mal abgesehen davon, es gibt hier noch ein anderes Problem, nämlich wurden demokratische Prozesse, die Parlamente wurden mit diesem Vorgehen der EU-Kommission umgangen. Auch hier muss man antizipieren, dass bestimmte Leute dann sagen, nee, so geht es nicht. So könnt ihr das nicht machen. Ich glaube, dass das auch was damit zu tun hatte, dass da anders gestimmt wurde, als sich das auch die eigenen Parteien teilweise erhofft hätten.
Ich möchte einfach nochmal als Big Picture und Schritt zurückgehen einwenden, dass genau diese Dinge, also nichts gegen Diskussionen, nichts gegen Vielfalt in Europa, nichts gegen 25 Jahre lang über irgendwas nachdenken, genau diese Dinge sind es, die diesen Kontinent handlungsunfähig machen. Und das wird vom Rest der Welt genauso gesehen. Ich verteidige nicht die US-Regierung in dem Fall, aber wenn sie die Weltordnung aufteilen in, es gibt die USA, es gibt China und Russland, dann ist da leider ein Punkt dran, dass sie Europa da nicht mehr einrechnen. Und genau diese Sache mit Mercosur bestätigt all diese Vorurteile, die in Washington zu Recht vorherrschen.
Sehe ich in diesem Falle ehrlich gesagt genauso. Das eigentliche Thema unserer Debatte, auch wenn wir immer wieder auf Details eingehen, ist ja, was ist das für eine neue Weltordnung, die sich dort abzeichnet? Und da gab es in dieser Woche wieder von Donald Trump ausgehend noch etwas Bemerkenswertes. Im Schatten des Grönland-Dramas gewissermaßen wäre es fast untergegangen. Trumps sogenannter Friedensrat, ursprünglich vom Sicherheitsrat der UN beauftragt, sich um den Wiederaufbau in Gaza zu kümmern, scheint Trump sich jetzt eine Alternative mit diesem Friedensrat zur UN selbst aufbauen zu wollen. Der Haken, die kostenlose Mitgliedschaft ist auf 3 Jahre begrenzt, das ist quasi so eine Probemitgliedschaft. Danach soll 1 Milliarde Dollar als Beitrag fällig werden. Und dieser Friedensrat ist dann natürlich auch ein weiteres Forum für eine quasi Soloshow von Donald Trump. Denn Vorsitzender ist er selbst und zwar auf Lebenszeit. Bereits dabei oder angekündigt, dass sie dabei sein werden, ist Ungarns Viktor Orban, Alexander Lukaschenko aus Belarus und Israels Premier Benjamin Netanyahu, dann Katar, Saudi-Arabien. Ich glaube, Nordkorea ist noch nicht dabei, zögert noch. Friedrich Merz hat noch nicht klar abgesagt, aber Lars Klingbeil, der Vizekanzler, ließ zumindest durchscheinen, dass man an der UN festhalten werde. Ja, Marina, wie schätzt du die Chancen ein, dass Deutschland dabei ist. Und was hältst du von diesem neuen Friedensrat? Klingt ja toll, Friedensrat.
wer könnte was dagegen haben? Die Chancen, dass Deutschland dabei ist, sind null, betragen null.
Ja.
Wir haben in dieser Woche beim Spiegel über ein internes Dokument aus dem Auswärtigen Amt berichtet, in dem eine erste Analyse dieses Vorschlags vorgenommen wird. Und da heißt es ganz klar, dass man da auf keinen Fall mitmachen werde, weil es natürlich, also man möchte eben nicht diesem Versuch Trumps unterstützen, die Vereinten Nationen, die ja eigentlich sowas wie ein Friedensrat sein sollten, den zu torpedieren. So, also Deutschland wird da nicht mitmachen. Und es ist ein weiteres Beispiel für die Trumpsche Hybris. Wir wissen ja, dass er gerne als Mann des Friedens, Peacemaker, in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und das ist offenbar ein weiterer Versuch dazu. Aber es ist, also ein Kollege schrieb sehr treffend, fand ich, König Donalds Tafelrunde.
Ich wollte dazu noch sagen, dass ich diesen ganzen Friedensrat für ein ziemliches Ablenkungsmanöver halte, denn wir reden natürlich darüber, was der ist und wer da drin ist und was das für eine bizarre Show in Davos war und so weiter. Ist alles vollkommen richtig, sollten wir auch diskutieren. Aber worüber man immer weniger redet, ist, wo sich die USA nicht mehr engagieren. Sie sind gerade aus der Weltgesundheitsorganisation ausgetreten. UN, Marina hat es schon angesprochen, 22% des UN-Budgets kommt eigentlich von den USA und sie schulden der UN bereits 1,5 Millionen. Das heißt, die bezahlen nicht mal mehr ihre Rechnungen bei den Vereinten Nationen. Und dieser Friedensrat ist quasi der Ausdruck davon, wir orientieren uns um, unsere Prioritäten liegen woanders und zwar zu unseren Bedingungen. Und also es ist halt unsexy, auch jetzt mal wieder die Mediendebatte darüber zu schreiben, oh, die USA haben sich aus der Weltgesundheitsorganisation rausgezogen, ist aber eigentlich die wichtigere Nachricht. Und der Friedensrat ist quasi das Dach, also ist quasi das Symptom dafür, dass sich die USA aus diesen Bündnissen rausziehen. Und das ist der gefährliche Konnex, also warum all diese Sachen zusammenhängen.
Andererseits ist natürlich Trumps Bedürfnis dahinter oder das, was ihn auch dazu bringt, nicht nur die Ego-Show, sondern er sieht auch, dass das Instrument, was bisher quasi über den Frieden wachen sollte, zur Not auch Maßnahmen zur Friedenserhaltung oder Durchsetzung, nämlich der UN-Sicherheitsrat, seit Jahrzehnten dysfunktional ist. Es gibt keinen aus jüngster Zeit relevanten Beschluss, wo dort mal Einigkeit herrschte und deshalb etwas anderes geschah. Insofern ist es nicht auch eine Form von Pragmatismus. Wenn Trump sagt, also so ist mir auch angesprochen, ob Putin ein Verbrecher dabei ist, sagt er, alle, die Macht haben und etwas durchsetzen können, sind mir hier willkommen.
Er hat zumindest damit recht, dass die UN dysfunktional ist. Das sehen wir immer wieder. Ich glaube nur, er will nicht, dass sie auf die Art und Weise funktioniert, wie wir uns das vorstellen oder dass ein alternatives Gremium auf diese Art und Weise funktioniert. Also wir würden uns ja wünschen, eine UN wäre zum Beispiel bei Völkerrechtsbrüchen in der Lage, dann irgendwie einzugreifen und irgendwas zu machen. Warum geht es nicht? Der Sicherheitsrat, eines der großen Probleme, natürlich die Besetzung des Sicherheitsrats und die Vetomacht der ständigen Mitglieder, die sich dann immer wieder gegenseitig blockieren. Jetzt sagt er, er möchte dieses komplizierte und dysfunktionale System umgehen, aber eben nur in seinem Sinne, mit ihm quasi als König, der darüber alleinig bestimmen kann und ja auch wirklich in diesem Friedensrat sich sehr große Privilegien gegeben hat und sehr viel Macht gegeben hat.
Also, es war eine spannende, dramatische, man kann auch sagen chaotische Woche in der Weltpolitik, auf die wir jetzt gemeinsam zurückgeschaut haben und aus der sich dann doch die Grundzüge einer neuen Weltordnung abzeichnen. Ob die gut sind, bleibt noch eine große Frage, wie man sie vielleicht auch aus Europa, auch aus Deutschland raus aktiv mitgestalten will, haben wir zumindest umrissen. Ich danke euch sehr dafür. Ihr habt mir aber auch noch Rubriken mitgebracht zu Themen, die ansonsten in dieser bedeutsamen Woche eine Rolle spielten. Und wir beginnen mit dir, Annette.
Das kann man sich nicht ausdenken.
Ja, kann man sich nicht ausdenken. Vielleicht der kleine Einblick in Davos. Niemand bekommt ein Zimmer oder Hotelzimmer in Davos. Das heißt, ich war mit mehreren Journalistenkollegen in einem Zimmer oder in einer Wohnung. Und man kann sich nicht ausdenken, dass nach 2 Tagen die Finanzvorstände sich die Geschichte erzählt haben, wie eine Journalistin eingesperrt wurde. Und das war ich.
Was ist geschehen?
Meine Kollegin hatte ein wichtiges Interview mit einem Finanzvorstand, musste es verschieben, weil sie festgestellt hatte, dass sie mich in der Wohnung eingeschlossen hat und musste daraufhin aus Davos in unsere 20 Kilometer entfernte Wohnung mit einem Sondershuttle zurückfahren. mich aus dieser Wohnung befreien. Und dann konnte sie zu einem wirklich hochkarätigen Interview gehen. Und diese Geschichte, wie wir am nächsten Tag erfahren haben, haben sich Finanzvorstände untereinander erzählt. Also wir haben, das Handelsblatt hat dann ein bisschen Schlagzeilen gemacht in Davos.
Schön, dass du noch rausgekommen bist und deshalb auch hier sein konntest. Pauline, wir sind bei deiner Rubrik.
Die Frechheit der Woche.
Meine Frechheit der Woche ist leider gar nicht so besonders erfreulich, sondern Frechheit ist eigentlich total untertrieben. Und ich bleibe auch bei Davos. Das ist Jared Kushner, der vor Investoren vorgestellt
hat.
Der Schwiegersohn von Donald Trump, der in Davos seine Idee für ein neues Gaza vorgestellt hat. Und er zeigte Bilder von einem hochentwickelten, hochindustrialisierten Gaza mit Glasfassaden. Und das ist seine Idee und hat diese an Investoren verkauft. Das ist mehr als frech, es ist extrem makaber, gerade wenn wir uns die Situation dort anschauen, wo Menschen natürlich immer noch in einer unwürdigen Situation weiterleben und leiden.
Verkauft im Sinne von als Zukunftsvision schmackhaft gemacht. Ganz da gab es genau. Noch nicht de facto Gebäude zu verkaufen.
Natürlich nicht. Die Idee ist, Leute, dass so könnte die Zukunft aussehen. Er will Investoren für seine Zukunftsvision hier gewinnen. Die natürlich die Menschen in Gaza nicht mitdenkt.
Das heißt, du unterstellst auch gar nicht, dass er Wohlstand für die Region bringen will, von der auch Menschen in Gaza profitieren können?
Ganz sicher nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, er will vor allem Wohlstand für sich dort generieren und seine Verbündeten in der Frage.
Zum Schluss vielleicht was Lustigeres, Marina?
Da musste ich laut lachen.
Na, es war ein erheitertes Lachen, es war aber auch ein bitteres Lachen, als ich die Geschichte über Ilona W. las bei uns Mitte der Woche im Spiegel. Ilona W., eine mutmaßliche russische Agentin hier mitten in Berlin. Eine Dame, 56 Jahre alt, die vergangenen Jahre damit zugebracht hat, sich auch so Empfängen, von denen es eben viele hier in der Stadt gibt, ob im Außenministerium oder bei so hochkarätigen, in irgendwelchen Luxushotels, wo dann Unternehmen hineingeladen haben, sich da zu tummeln und so ein bisschen zu plaudern, Kontakte zu knüpfen, offenbar auch erfolgreich mit einstigen früheren Vertretern des Verteidigungsministeriums und um da so ein paar Infos abzugreifen, vornehmlich offenbar über die deutsche Unterstützung der Ukraine. Und ich dachte irgendwie, weiß ich nicht, Agenten, die habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, halt, weiß nicht, mit so einer Pilotensonnenbrille zum Beispiel auf so einem...
Ja, die hat ja Macron.
Aber die Ilona W. Also wir haben viele Fotos gesehen von ihr, das ist eine rüstige Dame mit knallroten, rot gefärbten Haaren und so bunten Klamotten und irgendwie alles andere als subtil. Und wo ich dann aber dachte, wow, okay, war, als ich so ein Foto gesehen habe von einer Veranstaltung Mitte Dezember, in der ersten Reihe sitzen Selenskyj und Merz und sie sitzt dahinter und tippert in ihrem Handy, wo ich so dachte, wow, okay, die ist denen echt so nah gekommen, ja, war so tief in dieser Community. Was die jetzt an Infos abgegriffen hat, haben soll, wissen wir noch nicht, aber es zeigt doch, dass offenbar russische Agenten, russische Spione hier in Berlin dann doch immer noch mitten unter uns sind.
Ja, zeigt aber auch, dass das Berufsbild der Agentin divers geworden ist und dass es allen möglichen Typen so offen steht. Ja. Was glaubten ihr, der Blick in die Glaskugel, was am Ende der kommenden Woche hier das dominierende Thema ist, worüber wir dann im Presseclub reden werden.
Wahrscheinlich schon wieder Donald Trump, ich weiß es nicht.
Ich denke auch, dass es etwas sein wird, was von Trump abgeleitet sein wird. Ich habe so ein bisschen irgendwie so ein paar Vibes in den letzten Tagen vernommen, dass unser Blick auf China ein anderer werden könnte, jetzt da es mit den USA schwieriger wird.
Kann ich auch einen Wunsch äußern?
Ja, du darfst unbedingt einen Wunsch äußern.
Ich glaube, es lohnt sich und es ist ganz dringend, nach Nordostsyrien zu schauen und was dort gerade passiert. Also dieser Machtkampf zwischen Ahmed el-Shara, dem Übergangspräsidenten oder vielleicht auch für immer Präsidenten Syriens und auf der anderen Seite der kurdischen Selbstverwaltung. Da
Wünsche?
Hängt ganz viel mit zusammen natürlich. Auch Trump spielt hier natürlich eine Rolle.
Gucken wir mal, ob dieser Wunsch in Erfüllung geht. Vielen Dank für die Diskussion heute und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Mitsuo Iwamoto. Produktion Kate Kubel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.